SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Laura Koppenhöfer. Es wirkt wie eine Fortsetzung des Impfgipfels von Bund und Ländern gestern, bei dem es ja viel um die Frage ging, Kinder impfen ja oder nein. Denn heute, am späteren Nachmittag, hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entschieden, den Corona-Impfstoff von BioNTech für Kinder ab 12 Jahren zuzulassen.
Ein Vertreter des zuständigen pharmakologischen Ausschusses der EMA sagte, nach eingehender Prüfung der Daten von rund 2000 Probandinnen und Probanden könne der Impfstoff auch in dieser Altersgruppe als sicher eingestuft werden. Die Wirksamkeit sei vergleichbar oder sogar besser als bei Erwachsenen. Die Freigabe des Impfstoffs ab 12 Jahren sei ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung der Pandemie, so die EMA-Experten. Wie auch bei anderen Altersgruppen werde die Arzneimittelbehörde weiter Daten auswerten. Die endgültige Entscheidung über die Freigabe muss nun noch von der Europäischen Kommission gefällt werden. Dies gilt aber als Formsache. Alexander Göbel, Brüssel.
Noch vor dieser EMA-Entscheidung hatten die Bundesregierung und die Chefinnen und Chefs der Länder schon gestern entschieden, dass sich Kinder und Jugendliche ab 12 nach Ende der Priorisierung im Juni impfen lassen können. Das soll aber nicht heißen, dass Schülerinnen und Schüler ab dann nur noch geimpft am Unterricht teilnehmen können, was ja nichts anderes als eine verkappte Impfpflicht wäre. Und die soll es auf keinen Fall geben. Das hat auch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch heute in SWR aktuell klargestellt.
Für einen Schulbetrieb und für einen geordneten Schulbetrieb, das haben gestern auch nochmal alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bekräftigt, hat es keinen Einfluss, ob Kinder geimpft sind oder nicht geimpft sind. Hier geht es um das Kindeswohl und hier geht es auch um die Entscheidungsfreiheit der Eltern und die werden wir respektieren. Und wenn die Infektionszahlen sehr niedrig sind, dann hat es auch bei den Maßnahmen gar keinen Einfluss darauf, ob die Kinder geimpft wurden oder nicht.
Niedrige Inzidenzen, immer mehr normales Leben, nicht nur in der Schule und zwar diesmal dauerhaft. Die Hoffnung darauf ist zurzeit mit Händen zu greifen. Aber ganz so einfach wird sie wahrscheinlich auch wieder nicht, die Post-Corona-Zeit. Viel ist kaputt gegangen oder hat gelitten auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und seelischer Ebene. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute betont und sich gleichzeitig für eine zweite Amtszeit zur Verfügung gestellt, die im nächsten Frühjahr beginnen würde.
Die Pandemie hat tiefe Wunden geschlagen. Sie hat Leid und Trauer gebracht, wirtschaftliche und seelische Not und viel, viel Frust und Bitterkeit. Wir haben uns wundgerieben im Streit um den richtigen Weg. Ich möchte helfen, diese Wunden zu heilen.
Die Parteien haben naturgemäß unterschiedlich auf Steinmeiers Angebot reagiert. CSU-Chef Söder sagte der Welt, CDU und CSU würden erst nach der Bundestagswahl im September über die Unterstützung für eine zweite Amtszeit Steinmeiers entscheiden. SPD, Linke und FDP finden den Schritt gut.
FDP-Chef Lindner ist für Kontinuität an der Staatsspitze. Lob für seine Arbeit bekam Steinmeier auch vom Thüringer Regierungschef Ramelow von der Linkspartei. CDU-Chef Laschet sprach von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Mit der frühzeitigen Ankündigung habe Steinmeier vermieden, dass das Thema Nachfolge in den Bundestagswahlkampf hineingezogen werde. Kritik kommt dagegen aus der AfD. Co-Parteichef Chrupalla findet, dass Steinmeier sich nicht für das Amt des Bundespräsidenten eignet. Er habe zu oft geschwiegen, wenn es Angriffe auf AfD-Politiker gegeben habe. Aus Berlin, Birgit Schmeitzner.
Bundespräsident Steinmeier bietet also eine zweite Amtszeit an, die er auch nutzen will, um sich dafür einzusetzen, dass die Gesellschaft nicht noch mehr auseinanderdriftet. Corona und vor allem die Corona-Politik haben neue Gräben geschaufelt. Das merkt man am allerschnellsten beim Blick in die Internetkommentare. Da greift der Hass um sich. Und damit Betroffene von Hate Speech sich besser wehren können, wurde das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz erneuert und wurde heute nach dem Bundestag auch vom Bundesrat gebilligt. Dazu Lisa Muckelberg aus Berlin.
Bislang sei es zu kompliziert für Opfer von Hass im Internet gewesen, sich dagegen zu wehren und entsprechende Beiträge zum Beispiel in den sozialen Medien zu melden. Das soll sich nun ändern. Laut dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz müssen Plattformen wie etwa Facebook härter gegen Hass und Hetze vorgehen und entsprechende Beiträge löschen. Sonst drohen Bußgelder. Außerdem werden sie zu mehr Transparenz verpflichtet. Opfer von Hass haben nun einen Anspruch auf Auskunft über Beiträge, die sie betreffen. Und auch wenn Plattformanbieter Beiträge löschen, müssen sie das auf Anfrage begründen. Mit der Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes soll der Kampf gegen Hass im Internet, besonders in den sozialen Medien, erleichtert werden.
Und dann gab es heute auch noch einen neuen Tiefpunkt für Kardinal Wölki. Der Papst persönlich hat entschieden, das Erzbistum Köln darauf zu kontrollieren, ob dort angemessen mit den Missbrauchsfällen umgegangen wurde und wird. Dafür schickt Papst Franziskus im Juni 2 Bischöfe, eine sogenannte apostolische Visitation. Während diese Prüfung läuft, darf der Kölner Erzbischof Wölki keine Entscheidungen mehr selbstständig treffen. Aus Rom dazu Lisa Weiß.
Wie die diplomatische Vertretung des Heiligen Stuhls in Deutschland mitteilte, sollen sich Kardinal Anders Arborelius aus Schweden und der Bischof von Rotterdam Johannes van der Hende als sogenannte Visitatoren in der ersten Junihälfte ein Bild von der, so wörtlich, komplexen pastoralen Situation im Erzbistum Köln verschaffen. Außerdem sollen sie untersuchen, ob der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki, Stefan Hese, mittlerweile Erzbischof in Hamburg, und weitere Kölner Weihbischöfe Fehler beim Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch begangen haben. Die Visitatoren sind dem Papst direkt verantwortlich. Sie werden normalerweise nur dann ernannt, wenn der Papst schwere Missstände in einem Bistum vermutet. Im Erzbistum Köln gibt es seit längerem Ärger um die öffentliche Aufarbeitung von Missbrauchsfällen von Geistlichen im Bistum.
Fokus Südwest.
Erleichterung in Ludwigsburg. Die Stadt muss nicht zwingend Dieselfahrverbote verhängen, um die Luft in der Stadt sauber zu halten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute entschieden. Dabei geht es um den, Achtung, Verwaltungssprech, Luftreinhalteplan. Was da drin steht, gilt. Nur wie es erreicht wird, das ist laut Gericht nicht festgelegt. Diana Hörger.
Der Grenzwert für Stickstoffdioxid müsse eingehalten werden. Dafür müsse man aber nicht unbedingt Dieselfahrverbote aussprechen. So nun die höchstrichterliche Entscheidung aus Leipzig. Ein solches Fahrverbot wäre demnach dann unverhältnismäßig, wenn der Grenzwert im Jahr nach der Erlassung eines Luftreinhalteplanes mit anderen Maßnahmen eingehalten wird. Damit hatte das Leipziger Gericht einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim widersprochen.
In mehreren Städten soll es weitere Impfaktionen geben, um dort Leute zu erreichen, die durch ihre Lebensumstände besonders gefährdet oder oft auch nicht mobil genug sind, um auf eigene Faust Impfzentren oder Praxen anzusteuern. Kommende Woche sind bestimmte Stadtteile von Worms und Ludwigshafen dran. Das hat der rheinland-pfälzische Landesimpfkoordinator Stich heute gesagt. Gernot Ludwig.
Es geht um Stadtteile mit besonders vielen Infektionen. Mit Hilfe von Sozialarbeitern und dem Deutschen Roten Kreuz wolle man voraussichtlich ab Mitte der Woche gezielt in diese Brennpunkte gehen, so Stich. Es werde der Impfstoff des amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson gespritzt, bei dem nur eine Impfung für den vollständigen Schutz notwendig ist. Dafür stehen laut Stich für beide Städte bis zu 5000 zusätzliche Impfdosen zur Verfügung. Die konkrete Umsetzung liege in der Hand der beiden Kommunen. In Worms und in Ludwigshafen liegt die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen deutlich über dem Landeswert.
Impfen, testen und öffnen. Das geht ja immer selbstverständlicher Hand in Hand. In Speyer zum Beispiel sind ab heute wieder die Museen geöffnet, darunter das Historische Museum der Pfalz. Telefonische Anmeldung ist dort ausdrücklich erbeten, dafür braucht man keinen Test. Und wer bei den guten Wetteraussichten lieber draußen was unternehmen will, den könnte die heutige Ankündigung aus dem baden-württembergischen Sozialministerium freuen. Die Freizeitparks im Land können bei weiter sinkenden Infektionszahlen wohl nach den Pfingstferien wieder öffnen. Knut Bauer aus Stuttgart.
Eine erste Zwischenbilanz des Modellprojekts im Europapark Rust deutet nach Angaben des Sozialministeriums darauf hin, dass der Betrieb eines Freizeitparks auch unter Pandemiebedingungen funktioniert. Bis Ende nächster Woche werde der Europapark dem Ministerium einen Abschlussbericht zum Projekt vorlegen, der im Eilverfahren ausgewertet werden soll. Wenn diese Auswertung zu positiven Ergebnissen komme und die Infektionszahlen in Baden-Württemberg weiter sinken, können voraussichtlich ab dem 8. Juni alle Freizeitparks wieder öffnen, so das Ministerium. Weitere Modellprojekte seien dann nicht mehr nötig. Voraussetzung für die Öffnung sind auch in den Freizeitparks Hygiene- und Testkonzepte.
Und dann war da noch
die 97-Jährige aus dem US-Staat Utah, die gestorben ist, was wirklich schade ist, weil sie offenbar einen großartigen Sinn für Humor hatte. Damit mit ihr nicht auch ihr legendäres Schokofudge diese Erde verlässt, hat sie das Rezept auf ihren Grabstein eingravieren lassen. Wer ausprobieren will, warum ausgerechnet ihre Variante der barzig köstlichen Süßigkeit, die als Fudge weltberühmt ist, so dringend an die Nachwelt weitergereicht werden muss, bei Twitter findet sich ein Foto des Rezepte-Grabsteins unter Case Fudge Recipe. Guten Appetit und thank you, Kay.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.